Städten der Menschheit. Kraftorte von Atlantis bis Stonehenge. Eine Produktion von Der Audio Verlag.
Die großen Rätsel dieser Welt. Vorgestellt von Rainer Holbe.
Orte der Kraft spielen in den Mythen der Völker eine zentrale Rolle. Berggipfel, Flussufer und Haine waren magische Plätze, auf denen sie einst Steinkreise anlegten, Tempel bauten und später Kirchen errichteten. Im 21. Jahrhundert erleben diese Kraftorte eine Renaissance. Menschen versuchen dort, verlorene Lebensenergie aufzunehmen oder körperliche Leiden zu lindern. Wieder andere suchen an solchen Plätzen den Kontakt zu Elementargeistern, Elfen und Gnomen, die aus den alten Sagen wieder aufzusteigen scheinen. Geophysikalische Untersuchungen haben an verschiedenen Kraftorten schwache elektromagnetische Felder nachgewiesen, deren Einfluss auf den Organismus und die Reaktionsfähigkeit wahrscheinlich ist. Das eigentliche Phänomen jedoch ist geistiger Natur. Die Akzeptanz eines Platzes als Kraftort durch das Bewusstsein des Menschen. Dazu der Sachbuchautor und Fernsehjournalist Wulfing von Rohr.
Es gibt sowohl physikalische Phänomene wie psychische, mediale Phänomene wie andere, die völlig unerklärlich sind. Es gibt physikalische Phänomene bei Heilquellen. Dort, wo Heilquellen sind, ist ein Ort der Kraft. Es gibt das physikalische Phänomen, dass der heilige Fluss Ganges, obwohl er biologisch längst tot ist und obwohl eigentlich ständig die Leute Epidemien haben müssten, die da drin baden, sie nicht haben. Das ist ein physikalisches Phänomen, dass offenbar dieser Fluss, in dem Leichen schwimmen von Menschen und von Tieren, der völlig verunreinigt ist an den heiligen Plätzen in Varanasi, in Allahabad, dass dieser Fluss trotzdem nicht kontaminiert, dass er trotzdem nicht die Menschen vergiftet. Das sind einige physikalische Phänomene. Wenn man dran denkt an die unterirdischen Wasseradern, die zum Beispiel für Unwohlsein am Arbeitsplatz führen können oder die zum Unwohlsein an der Schlafstelle führen können, dann wäre auch das ein physikalisch zu erklärendes Phänomen. Es gibt aber auch andere Orte der Kraft, die man nicht so direkt physikalisch erklären kann. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass viele unserer christlichen Kirchen an Kultplätzen, an alten Kultplätzen gebaut worden sind. Und diese alten Kultplätze haben eine in Anführungszeichen magische Kraft, die man nicht mit irgendeinem Messgerät oder Messinstrument nachweisen kann, sondern die eher innerlich empfunden werden können. Es gibt auch mythische Orte der Kraft. Die Insel Avalon der Kelten und Druiden zum Beispiel oder Valhall der Germanen oder Shambhala oder das Nirvana oder Himmel und Höllen. Da sind auch Orte der Kraft, die, obwohl sie gar nicht greifbar sind, obwohl sie noch nicht mal auf der Erde erfahrbar sind, da können sie nicht einfach hinreisen, die dennoch eine starke Wirkung haben auf Menschen, auf die Fantasie der Menschen, auf das Erleben, die zum Beispiel Literatur anregen, wie die Nebel von Avalon, die dann wiederum psychische, psychologische Auswirkungen haben, weil Menschen sich hineinfühlen mit ihren eigenen Vorstellungen und die dann ihr Lebensgefühl verändern. Das sind also doch sehr komplexe Weisen, wie Orte der Kraft wirken können.
Orte der Kraft also, heilsame Orte auf unserem Planeten, welche Kräfte dort auch immer wirksam sind. Die geheimnisvollen ägyptischen Pyramiden von Gizeh, das Orakel von Delphi oder jener Platz in England, den man Stonehenge nennt. Es sind, so heißt es, Orte der Kraft. Bei einer entsprechenden Bewusstseinsentfaltung kann jedoch praktisch jeder Platz zum Ort der Kraft werden, das heißt zu einem Ort, an dem Kräfte des Lebens in besonderem Maße spürbar sind. Man kann grob unterscheiden zwischen Kräften, die durch die Erde erzeugt bzw. geleitet werden, jenen, die menschlichen Gedanken, Gefühlen und Gebeten entspringen und schließlich solchen, die aus kosmischen oder gar göttlichen Ebenen einstrahlen. An Orten der Kraft
können wir mit diesen Kräften besonders wirksam arbeiten. Ich habe den Fernsehjournalisten Wulfing von Rohr gefragt, wie denn unsere Vorfahren, die diese Orte der Kraft als erste entdeckt haben, gearbeitet haben.
Eine Vorfrage muss man stellen. Sind die Plätze heilig oder kraftgeladen, weil die Natur sie dazu gemacht hat? Oder ist nicht erst der Bau der Pyramide die Tatsache, die diesen Ort zum Ort der Kraft werden lässt? Es gibt im Sudan eine sehr einfache Methode, wie die Bauern, wenn sie ihre Dörfer abbrechen, zu einem neuen Platz ziehen, wie sie herausfinden, wo ein Ort der Kraft ist. Dort, wo die Kühe sich niederlassen, dort ist der für die Menschen günstige Ort der Kraft. Dort, wo die Hunde sich niederlassen, auch. Dort, wo sich Katzen niederlassen, nicht. Dort, wo Ameisen sind, auch nicht. Das ist mal eine ganz simple Methode. Dann ist es natürlich so, dass häufig, das trifft aber nicht für die Pyramiden zu, Berggipfel als besonders glücksbringend, glücksverheißend gesehen wurden, weil die Berggipfel den Menschen mehr zur Besinnung bringen, mehr in die Stille bringen und vielleicht auch dem Himmel näher bringen. Ich bin mir nicht darüber bewusst, dass zum Beispiel Stonehenge, was eine Sonnenanlage war, oder die Pyramiden, die nach kosmischen Gesetzen gebaut wurden, dass diese Orte deshalb gebaut worden sind, weil dort ein Ort der Kraft war. Ich könnte also das nicht so beantworten.
Also auch hier die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Waren es von Anfang an Orte der Kraft oder haben sie ihre Kraft gewissermaßen erst durch die Menschen bekommen, die dort lebten und wirkten?
Genau das ist es. Wird ein Platz deswegen heilig, weil Menschen dort etwas hinbauen, was sie mit ihrer eigenen Lebenskraft, mit ihrer Vorstellungskraft erfüllen oder was sie bauen nach kosmischen Gesetzen? Denken wir an die berühmten Linien in der Wüste von Nazca in Peru, in Südamerika, wo ganz riesige, 100 Meter lange Bodenzeichnungen gemacht sind von Libellen, von Schlangen, von Tieren, von Affen, die man aber nicht vom Boden aus sieht, sondern nur aus der Luft aussieht. Möglicherweise sind dies Zeichnungen gewesen, Bodenzeichnungen gewesen, die man gemacht hat, um die Götter oder vielleicht auch extraterrestrische UFO-Besatzungen anzulocken. Es kann aber auch sein, und das weiß man eben heute nicht mehr, dass Menschen, die an diesen Plätzen waren, Visionen dieser Tiere, dieser Wesen hatten und dass das ein Kraftplatz war, der in sich solche visionäre Schau begünstigte.
Hunderte von Menschen stehen jeden Tag staunend vor dem letzten der sieben Weltwunder der Antike, den Pyramiden von Gizeh. Es seien die Grabmäler von Pharaonen, erklären die Reiseführer. Längst aber sind auch Ägyptologen der Ansicht, dass es sich zumindest bei der Cheops-Pyramide um ein kosmisch-mathematisches Bauwerk handeln muss.
Die Pyramiden in Ägypten können uns heute, obwohl sie bei weitem noch nicht entschlüsselt sind, auf jeden Fall eine Botschaft mitteilen. Es gibt die Chance, dass Menschen kosmische Gesetze erkennen und kosmische Gesetzmäßigkeiten in den Gebäuden, in denen sie wohnen oder in den Monumenten, die sie aus anderen Gründen bauen, zum Ausdruck zu bringen. Es gibt die Möglichkeit, kosmische Kräfte zu konzentrieren. Von der Pyramidenkraft an sich ist relativ viel bekannt. Zum Beispiel, wenn man unter eine geeignete Pyramide in dem richtigen Seitenverhältnis und Längenverhältnis und Kantenverhältnis Klingen legt, rosten die nicht. Oder Tomaten faulen nicht. Sie vertrocknen zwar, sie faulen aber nicht. Man weiß, dass wenn man in einer Pyramide meditiert, es gibt auch solche Kupferrohrpyramiden, die vielleicht nur 2-3 Meter hoch sind oder 1,50 Meter hoch ist, wenn man darunter meditiert, empfängt man besondere Energien. Die Pyramiden haben also auf jeden Fall eine Botschaft für uns bereit. Die lautet, wenn Menschen kosmische Zahlengesetze beachten und so bauen, dass es kosmischen Zahlengesetzen entspricht, vermögen die Menschen in diesen Gebäuden besondere Energien sozusagen einzufangen und nutzbar zu machen.
Woher, und diese Frage stellt sich natürlich, hatten die Erbauer der Pyramiden dieses exakt mathematisch-astronomische Wissen, diese Einsicht in die Rätsel des Kosmos?
Ich weiß nicht, ob die Leute Seher waren und Visionäre oder ob, wie Erich von Däniken meint, extraterrestrische Besucher waren, eine höhere Intelligenz von anderen Sternen, die in UFOs dort landeten. oder ob es eine untergegangene atlantische Kultur ist, also eine Zivilisation, die sich hier Wissen erworben hat auf der Erde im Verlauf einer längeren Evolution und als Atlantis auseinanderbrach, dann einige nach Ägypten gezogen sind, um es dort weiterzuführen.
Und damit wären wir schon bei den Geheimnissen von Atlantis.